Brandenburg, lasst uns über Essen reden.
Was schmeckt hier und wo gibt es das? Der Podcast für alle, die Essen lieben und das in Brandenburg.
Also ich bin ja ziemlich angefixt von dieser Speisekarte. Topinambur und Rauch klingt schon nach einer echt spannenden Vorspeise.
Na, mich holt das regionale Reh aus Neuzelle ab. Mit Würsing als tolles Wintergemüse und Esskastanie, die ich wirklich liebe. Und dazu Butter-Rosinen-Brioche, vor allem wenn letzteres so als besseres Rosinenbrötchen dazu da ist, die Wildsoße aufzutunken.
Wobei du diejenige von uns beiden bist, die ja ständig die vegetarischen und veganen Gerichte lobt, ne? Muss ich jetzt mal hier so reingrätschen.
Ja, das heißt ja nicht, dass ich kein sehr gutes Fleisch mag.
Okay, also Pastinake und Buchenpilz habe ich dann noch gesehen, da gibt es eine Beurre Blanc zu und Beurre Blanc verbinde ich immer mit so einem ganz tollen Menü, das ich vor Jahren mal gegessen habe, mit pochierter Lachsforelle war es, glaube ich, dabei. Und allein der Erinnerung wegen würde ich das schon bestellen, auch ohne Lachs, dafür aber mit schwarzer Nuss, ich weiß immer noch nicht, was das ist, aber das würde ich rausfinden. Und Rauch ist da auch bei.
Das kriegst du heute bestimmt noch raus.
Ja.
Ja, und mit Beurre Blanc triffst du mich natürlich mitten in mein französisches Herz.
Wir müssen für alle, die das noch nicht wissen, dazu sagen, dass Lisa so frankophile Wurzeln hat. Genau.
Eine französische Oma, genau. Butter, Weißwein, Schalotten. Mehr braucht's ja nicht. Ich habe Beurre Blanc mal mit Rotweinschalotten gemacht. So kleine rote Umami-Akzente in die Soße gesetzt. Und das war auch nicht falsch. Aber was mich an diesem Hauptgang richtig abholt, ist, dass die Soße nicht mit Fisch gebracht wird, wie es klassisch wäre, sondern als vegetarisches Gericht mit Wurzelgemüse und Pilzen, also auch so eine Umami-Komponente.
Und da ist, ne, wir haben es ja schon angesprochen, immer wieder Rauch im Spiel, wiederholt sich auf der Karte. Und was anderes, was ich mich zum Beispiel immer wieder finde, sind fermentierte Zutaten. Wir werden heute also auch über Fermentiertes reden. Zum Beispiel in einer Vorspeise treffen Birne und Kimchi aufeinander. Kimchi ist dieses fermentierte koreanische Gemüse mit Kohl. Ist meistens auch echt schön scharf, was garantiert einen super Kontrast bilden wird zu der Birne.
Also ihr merkt schon, es wird heute außergewöhnlich in unserem Podcast Brandenburg. Lass uns über Essen reden.
Genau. Wir sind der Podcast für Genuss in Brandenburg. Wir scouten für euch die guten Restaurants, Produzenten, Landwirte im Bundesland. Ich bin Sandra Ketterer, Food-Reporterin der Lausitzer Rundschau.
Und ich bin Lisa Vogt, Food-Reporterin der Märkischen Oder-Zeitung.
So, und wir haben schon oft über Gasthausküche in Brandenburg gesprochen. Über den Wert von einer guten Roulade und von einem großen Teller, der nicht zu spärlich gefüllt ist. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, wie Gasthausküche 2025 aussehen kann. Nämlich, dass zum Beispiel auch vegane Gerichte wie ein Kohlrabi-Schnitzel oder einfach wunderbar reife Tomaten aus dem Nachbardorf mit Burrata dazugehören können. Okay, das wäre dann vegetarisch.
Ja, genau. Es gibt ganz tolle Brandenburger Gasthäuser auf den Dörfern. Aber man muss wirklich suchen oder man muss gute Tipps bekommen. Wir haben euch haben auch immer mal wieder in dem Podcast über Regionalität gesprochen und wie wichtig das ist, die Wertschöpfung in der Region zu halten.
Ja,
und wie großartig gerade frisch geerntetes Gemüse schmeckt. Die Folge 12 drehte sich sogar komplett um Regionalität. Da war Rico vom Gasthaus Lokal in Eberswalde bei uns zu Gast. Hört da doch auch gern mal rein, wenn euch das Thema interessiert. Unsere heutigen Gäste, es sind nämlich zwei, stehen für beides, Gasthausküche und Regionalität.
Wobei Gasthausküche, das müssen wir gleich nochmal diskutieren.
Mhm. Okay. Für ihre Küche nutzen sie viele Zutaten, die aus einem Umkreis von nur 50 Kilometer rund um ihr Restaurant stammen. Und dieses Restaurant befindet sich in einer kleinen Stadt. Berliner oder andere Großstädter würden das vielleicht sogar noch als Dorf bezeichnen. Und das sage ich deswegen, weil das nachher noch eine Rolle spielt. Wir erklären das dann nochmal.
Genau, also wir reden heute, um das mit dem Gasthaus mal vorsichtig beiseite zu schieben, über ein Restaurant, in dem wirklich einiges anders läuft als in anderen Brandenburger Restaurants. Denn es ist eines der wenigen Restaurants in Brandenburg, die wirklich Spitzenküche abliefern und dafür auch ausgezeichnet werden. Es gibt drei Restaurants in Brandenburg, die aktuell mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet sind, was in der Gastroszene immer noch so der Oscar unter den Auszeichnungen ist. die klassische Auszeichnung. Das sind zwei Restaurants in Potsdam, also der Landeshauptstadt, wo viele Touristen hinkommen. Eins in Werder, wo sicher auch viele Touristen hinkommen.
Und seit diesem Jahr gibt es noch ein viertes Restaurant, das einen Michelin-Stern bekommen hat, und zwar einen besonderen, den grünen Stern, der nachhaltige Gastronomie würdigt. Das ist die Wilde Klosterküche in Neuzelle und nicht weit entfernt von Eisenhüttenstadt. Und wir freuen uns sehr, heute die Restaurantleiterin Anne Hensel und den Chefkoch Christian Bauer zu begrüßen.
Herzlich willkommen an euch beide.
Hallo, hallo.
Vielen lieben Dank, dass ihr gekommen seid. Wir haben schon gehört, die Anfahrt war tatsächlich unerwartet lang teilweise. Für alle, die die Wilde Klosterküche noch nicht kennen, es soll immer noch Leute geben, hier die wichtigsten Eckdaten. Die Wilde Klosterküche hat 2018 aufgemacht, richtig, da höre ich sich ein Nicken, in dem Hotel, das deinen Eltern gehört, Anne?
Korrekt.
Genau. Ein wenig googeln reicht auch aus, um zu sehen, dass ihr ziemlich schnell mit eurer Küche von euch reden gemacht habt. Das muss man sagen. Inzwischen ist die Wilde Klosterküche in 6 oder sogar 7 Restaurantführern und Gourmet-Zeitschriften vertreten. Ich habe gefunden den Feinschmecker, Falstaff, Waterguide, Gourmelio und eben seit, und noch ein paar andere, und seit diesem Jahr eben auch der grüne Stern von Michelin. Außerdem zeichnet der Michelin das Restaurant, die Wilde Klosterküche, mit seinem Bib Gourmand aus, lobt also auch das Preis-Leistungs-Verhältnis, so ein Mini-Stern. Kann man sagen.
Und euer Slogan ist kleines Dorf, großer Genuss. Und das hat einen Grund. Neuzelle ist zwar klein, aber ihr seid da als Genussbotschafter gar nicht alleine. Um die Ecke ist das Kloster und auch die Klosterbrauerei Neuzelle. Und die kennt der ein oder andere von denen, die uns jetzt hören, vielleicht sogar aus dem Supermarkt. Da gibt es den Schwarzen Abt. Das ist nämlich das Bier, für das die Brauerei bekannt ist.
Der Schwarze Abt ist das Bier, für das die Brauerei bekannt ist. Und die Himbeer-Kirschbrause auch. Seit DDR-Zeiten sehr beliebt. Ich glaube, die habt ihr auch, oder?
Die haben
oder
wir nicht? Auch, ja. Ja.
Mhm. Und eine Brennerei gibt es auch noch im Ort. Und ihr macht auch noch Gin, wa? Es gibt viel zu bereden.
Ja, über das, was die Wilde Klosterküche ausmacht, über Neuzelle natürlich und über den wilden Ritt, den ihr in den vergangenen Jahren hingelegt habt.
Absolut. Über die vielen Auszeichnungen, was sie für euer Restaurant denn bringen. Über Regionalität. Warum sie für euch so wichtig ist und wie ihr sie definiert. Wir haben nämlich letztens festgestellt, das ist gar nicht so einheitlich, und natürlich über richtig gutes Essen. So, und ihr habt uns, um mit dem Essen oder zumindest Bestandteilen von Essen anzufangen, ein bisschen was mitgebracht. Ich sehe Gin und ich möchte hier an der Stelle sagen, dass wir aufgrund von Elisas Zurückhaltung den jetzt nicht verkosten, sondern nur dran schnuppern. Ja, also wir zeigen
vor. Ich liebe Gin, aber... Also nach einer bestimmten Uhrzeit.
Und du bist mit dem Zug hergekommen.
Ja.
So, und abgesehen davon, das dürft ihr uns gleich selber nochmal erklären, habt ihr uns eine kleine Tüte mitgebracht. Sollen wir vielleicht mit der Tüte einsteigen? Was ist das, was ist da drin und was ist daran so Besonderes?
Das ist unser Zitronensalz hier. Letztendlich die Geschichte dahinter kann Anna bestimmt besser erzählen hier, warum das gemacht wurde. Aber im Grunde genommen ist das so meine Allzweckwaffe für 80% der Speisen, ja.
Okay, also wenn wir bei euch essen, dann kriegen wir auf jeden Fall irgendwas mit Zitronensalz.
Genau.
Was ist das Aroma, was dir dann so hilft?
Es bringt halt so eine leichte Frische nochmal mit sich, ne? Wenn man so nicht unbedingt eine Säure braucht, aber so eine frische Komponente, dann einfach auf dem Sorbet zum Beispiel so 2, 3 kleine Flocken von dem Gurken-Dill-Sorbet mit der Apfelreduktion und der Marmelade, ne? Da kommt es halt richtig gut, ja. Und ja. Das Leinöl dann zum Covern, ja, von dem Sorbet.
Ja, und ihr sowas. Macht das Salz selber? Also ich meine, genau, macht die Zitrone, wie kommt die da ran?
Die wird gerieben, die Schale, ne? Mhm. Und dann wird das ja versetzt, ja.
Okay, Zitronenschale
quasi. Genau, Zitronenschale pur.
Ich traue mich jetzt mal, ich mache das mal auf. Kurkuma ist noch drin.
Genau, das für
die Mallorca, Fahrt. Jetzt erzählt mal, was war mit Mallorca?
Ja, ich reise total gern. Und wir hatten überlegt, also wir haben so einen Raumteiler bei uns im Restaurant, der auch als Shop mehr oder weniger fungiert. Und hatten irgendwie Lust, ein paar Produkte, die wir gut finden, die man gut in der Küche einsetzen kann, dann auch an unsere Gäste mit nach Hause zu geben, einfach als kleine Gedankenstütze dann auch mal wiederzukommen. Genau, und da lag ein Gewürzsalz zu produzieren irgendwie sehr nah. Wir haben insgesamt 3 verschiedene Sorten, einmal das mit Zitrone und Kurkuma, was ihr jetzt gerade probiert. Dann haben wir noch eins mit geräucherter Paprika und Rosmarin und eins mit Wasabi und Seegrasblättern. Das sind so unsere 3 Kombination, genau. Ja, da steht es, also wir sind zwar für regionale Küche bekannt, aber deswegen steht auf dem Etikett auch extra drauf, aus Liebe zur Ferne und mal nicht aus Liebe zur Heimat. Genau, einfach um auch unsere Reisespirit nochmal darzustellen, weil wir natürlich finden, dass Reisen immer bildet. Wir gehen auch immer viel essen, wenn wir unterwegs sind und ja.
Und die Zitronen sind aus Mallorca oder warum?
Die sind nicht auf Mallorca.
Da ist Mallorca drauf, okay. Hätte ich so. Hätte aber, ja sein, könntest du noch eine Finca.
Aber was, hätte ich gern, was? Aber aktuell noch nicht.
Ah, mal abwarten. Also ich rieche, wenn ich da erstmal die Nase in die Tüte mache, auch ganz viel Kurkuma und diese Mischung Zitrusfrüchte, Kurkuma. Es ist so ein Wellness-Duft. Eigentlich so, als wenn ich, also wenn ich jetzt sage, das ist wie in der Sauna, denken alle, das ist seifig. Das ist es aber nicht. Ich wollte damit sagen, ich habe so ein Gefühl von ätherischen Ölen, Aufguss. Also es macht super freien Kopf und gute Laune.
Vor allen Dingen,
und ich finde, es auch wirklich viel nach Kurkuma. Obwohl es ja Zitronensalz heißt.
Also ich habe es schon probiert. Was mich dafür eingenommen hat, war, dass ich tatsächlich die Zitronenschale gefunden habe. Oft ist das ja so, dass, also wenn man so Gewürzsalze hat, dass dann da irgendwie, entweder es ist sehr pulverisiert oder es ist in Aromastoffform dazugegeben. Und vor allen Dingen richtig schön große Meersalzflocken.
Ja, ist ein besonderes Salz auch, ne?
Ja.
Also es ist nicht auch cool. Einfach das Haushaltssalz gemischt mit, ja, ist irgendwie ein gutes Salz.
Das ist ein recht mildes Salz auch. Ne?
Ja, ne? Ich habe es gerade probiert. Ja. Also von daher, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es tatsächlich auch auf dem Nachtisch funktioniert, weil es dich nicht so erschlägt.
Ja, super. Ne?
Cool, so. Und jetzt?
Jetzt den Gin noch?
Ja, aus Leinsaat übrigens, ne?
Also genau, 50% müssen immer Wacholder sein bei einem Gin, sonst darf er sich nicht Gin nennen. Aber dann kommen natürlich noch einige Botanicals dazu, die auch teilweise geheim sind. Aber um den Leinsaat kommen wir nicht drum rum.
Oder so, um die Leinsaat. Ja, Lisa vom Leinöl aus dem Spreewald schon überzeugt habe.
Ich komme zu euch.
Sag ich doch.
Ja, den kann man auch gut pur trinken. Also
ich
das ist wirklich
schon gar nicht
schön noch. Mild.
Also man sieht es jetzt nicht, ich trinke ja gar nicht, ich rieche, aber ja, das reicht mir schon, um glücklich zu sein.
Okay, also ich bin ja für sehr kräutrige. Du bist offensichtlich für die dezent süße Variante, was Gin angeht. Aber, also das Interessante ist, dass er hat wirklich einen eigenen Duft.
Ecken und Kanten.
Er hat Ecken, ja, er hat Ecken und Kanten und er riecht halt nicht wie der, genau. wie jeder Gin.
Ja.
Was ich sehr positiv finde. Leicht, floral ist das. Komm, du bist hier die Geschmackstante.
Na, den Wacholder rieche ich irgendwie schon toll, aber das ist auch so ein, so frische, als wenn ich am Meer stehe und so eine Nase nehme irgendwie. Und deswegen musste ich so lachen. Ich habe mich, also ich habe echt, also mir geht das Herz auf.
So, jetzt haben wir hier noch nicht mal Schnapsgläser.
Oh, toll, ganz toll. ja, also das zusammen ist dann Urlaub, ne? Also wenn du jetzt irgendwie tolles Salz, so ein Zitrusduft und dann hast du noch dieses, also irgendwie Meeresbrise, ich weiß nicht, woher das kommt, es passt ja weder zu Wacholder noch, aber
Leinsaat.
Ich hatte dieses, also was wirklich so, wenn so eine Luft vom Meer kommt, so eine, diese Frische, die kommt da volle Kanne aus diesem, wenn man da die Nase an die Flasche hängt.
Aber hier von wegen Regionalität
kann woher schon kommt mal ansprechen. Das? Habt ihr das auch? Habt ihr das schon
mal? Also, naja, da steht Leinsaat aus der Lausitz.
Genau. Das ist so krass, also wie das, was du im Mund hast, wenn du Austern isst, hast du das in der Nase.
Ich weiß nicht, was du im Mund hast, wenn du
Wind. Austern trinkst. In der Flasche ist Wind.
Vielleicht liegt es ja daran, dass wir die Leinsaat auch rösten, also dass da ein bisschen was Nussiges mit rumkommt.
Aber weißt du, was ich meine? Ich bin irgendwie ein bisschen
verwirrt. Ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, also ich könnte direkt in Urlaub fahren.
Ja, ne? Genau.
Oh Mann.
Ja, zu mixen ist der halt wirklich, ja. Mit denen haben wir wildesten Kreationen.
Zum Beispiel?
Fermentierte rote Beete mit der, was war denn da alles drin? Ingwer, Vanille, Kardamom.
Oh, das passt schon, ja.
Und so, ja.
Ja, es gibt bei uns ein Aperitif des Monats, der wechselt dann halt auch immer mit der Saison sozusagen und der alkoholische Aperitif des Monats ist dann auch immer mit unserem eigenen Gin, damit wir unsere eigenen Produkte natürlich auch an den Gast bringen können. Und ja, da macht Christian immer die wildesten Kreationen. Aktuell ist es Rosmarin.
Rosmarin und Apfel. Der ist recht brav, ja, aber sehr lecker.
Ja, das passt auch mit Apfel, noch mehr Frische, genau. Aber zu euch beiden, weil ihr gerade schon beim Erzählen seid, stellt euch doch mal vor, vielleicht erst Anne.
Ja, also ich bin Anne, ich bin gebürtige Gumnerin, habe in Dresden studiert, in Berlin gearbeitet und bin 2018 mehr oder weniger in die Heimat zurückgekehrt und seitdem auch im Familienunternehmen meiner Eltern tätig, im Klosterhotel mit der Willen-Klosterküche zusammen. Genau, ich bin da fürs Marketing, fürs Design zuständig, Restaurantleitung. Genau, und arbeite Hand in Hand mit meinem lieben Küchenchef Christian Bauer zusammen.
Ja, so, und jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe so gesucht, ich habe nichts über dich gefunden, jetzt will ich es wissen.
Ja, okay, ich bin Christian, der Küchenchef von der Klosterküche seit 2023, 2024 hier. Vorher war ich ja in zweiter Reihe sozusagen. Ja.
Genau, du warst Sous-Chef vorher?
Genau, ich war der Mann in zweiter Reihe. Ja. Und ja. Ja, und davor war ich hier, was habe ich davor so alles gemacht? Ja, war über 20 Jahre in Berlin hier. Ja. Da war vom Sterneladen bis zum Pop-Up-Restaurant alles dabei irgendwie. Aber irgendwann hat mich dann halt auch so ein bisschen die Stadtflucht gepackt. Ja. Und ja, 2016 habe ich dann gesagt, ich halte es nicht mehr aus hier, ja, und ich muss zurück gerne. Ja, okay. Dann gab es ein schönes Projekt, wo sich allerdings ja viel Streit, viel Hass, ja, na, so.
Wer suboptimal
kriegt, genau, so, wer kriegt was, ja, und das wird jetzt alles zugemacht, ja, und was ich sehr schade finde, ja, aber dadurch bin ich ja natürlich auch ja in die wilde Klosterküche gekommen, ne, also.
Gott sei Dank.
Ja. Das ist ja, also für mich ist das alles ganz gut gelaufen bis hierher, ne, das ist ja, und aktuell läuft's Bombe, ne? Das ist ja.
Absolut. Ja. Du bist im Frühjahr 2020 ins Restaurant gekommen.
Genau, genau.
So, wir können jetzt nicht so tun, als ob das die normalste Zeit aller Zeiten für die Gastro gewesen wäre. Corona-Lockdown, das müsste direkt nach dem Corona-Lockdown oder vielleicht sogar noch innen drin gewesen sein.
Währenddessen, ne?
Ja. Währenddessen. Was habt ihr in der Zeit gemacht? Woran erinnert ihr euch noch?
Ich erinnere mich an jede Menge Burger, ja, weil wir haben so einen kleinen Marktstand, den haben wir dann immer an der Straße aufgebaut und haben dann halt Burger to go gemacht. Wir haben viel renoviert. Wir haben so eine schöne Holzfassade jetzt bei uns am Hotel dran, was wir auch mit den Auszubildenden zusammen gemacht haben. Also die mussten selber schleifen, streichen und basteln, damit wir die einfach auch behalten können. Das sind so meine Erinnerungen, vor allem viel rumexperimentieren und ja, gucken, dass man irgendwie alle bei Laune hält.
Mhm. Und ja, du? So frisch in der Küche und dann?
Ja, ich wurde irgendwie quasi freigestellt, ja, ne, weil ich dann halt auch in der Fleischerei gearbeitet habe, habe mir da das Handwerk des Fleischers angeeignet, ja.
War auch nicht schlecht.
Gerade zwecks Tiere zerlegen, ja, so große Tiere, kein Problem.
Okay.
Nee, dass man das auch alles richtig macht, so Wurst machen, Fleisch zerlegen, ja, ne, dass man sich dieses einmal wirklich so von Grund auf, ja, angucken konnte, da habe ich die Zeit bekommen, ja, dass ich das machen durfte. Natürlich auch mit dem Hintergrund, dass wenn ich zurückkomme, ja, dass das da halt auch so umgesetzt wird. Und das ist halt irgendwie auch, ja, ja, das, was es ausmacht, ja, ne? Dieses selber einkaufen, selber zerlegen, ja, selber entscheiden können, wann ist der Reifegrad, ja, ne? Und so weiter und so weiter und so weiter, ja. So unter 4 Wochen passiert dann nichts, ja, ne?
Also ihr habt eure Vorratskammer aufgefüllt, mit Wurst auch unter anderem.
Ja, genau.
Ich habe auf einer Facebook-Seite das Foto von einem roten Gartenzwerg gefunden, auch aus der Corona-Zeit, der den Mittelfinger in die Kamera hält.
Also es war gut, dass man mein Gesicht nicht gesehen hat. Ja, ich erinnere mich.
Es war so ein Kommentar von euch zu der Situation Februar 22 mit dem Hashtag Back to Normal, please. Und wie lange hat es eigentlich dann gedauert, bis ihr euch von der Krise erholt habt?
Wenn es eine Krise gab.
Ja, also persönlich würde ich sagen, so richtig erholt hat man sich immer noch nicht, weil natürlich leider auch viele Personal, also es gibt halt einfach wahnsinnige Personalprobleme seitdem. Wir haben auch leider viele Mitarbeiter verloren, die tatsächlich danach gesagt haben, so Gastro ciao, also die komplett in eine andere Branche gegangen sind. Und ja, das muss man jetzt auch nicht verheimlichen, dass das ein Kampf ist, einfach Mitarbeiter zu finden, die halt auch auf dem Niveau, wie wir halt arbeiten und Gastgeber sein möchten, dann auch wirklich da sind. Deswegen würde ich sagen, so richtig erholt hat man sich noch nicht, aber dass die Gäste wieder zu uns kommen, sich wieder raustrauen, das ging dann relativ zügig eigentlich. Also es war schon auch so, dass wir viele Anfragen gekriegt haben, so wann geht's endlich wieder los, wann können wir wieder zu euch kommen? Und wir haben da ja auch viele Maßnahmen ergriffen, dann auch, weiß ich nicht, mit Maske reinkommen und ich weiß gar nicht mehr, was da genau die Regeln waren, aber wir haben ziemlich schnell auch wieder, als es hieß, man darf öffnen, haben wir auch geöffnet und ja, ich glaube so seit 2023 läuft das auch wieder auf normalen Bahnen.
Ja.
Als ihr damals in der Familie beschlossen habt, also du und deine Familie, Anne, das Restaurant selbst zu betreiben, das war ja so ganz am Anfang, war das ja offensichtlich gar nicht der Plan. Wie kamt ihr auf die Idee, die Küche so hochwertig auszugestalten? Es hätte ja auch ein Landgasthof mit Roulade und Schnitzel werden können.
Genau, also vorher gab es das ja. Man konnte ja vorher Schnitzel in der nicht wilden Klosterküche, vorher hieß es ja Le Couvent, also französisch für das Kloster. Genau, da konnte man ja, sage ich mal, normale Gasthausküche essen. Aber für mich war dann klar, wenn ich das da selber mache, dann auch so, wie ich das liebe. Und ja, ich bin ziemlich zeitig auch zur gehobenen Küche gekommen, also mein erstes Restaurant. Liebe Grüße an Steffen Krüger vom Bollwerk. da habe ich so wirklich meine ersten Schritte gemacht. Also ich hatte das große Glück, dass ich mit meinen Eltern immer viel essen gehen durfte. Und genau, als ich dann in Berlin gearbeitet habe, bin ich halt auch also in die Sterne-Gastronomie irgendwie reingerutscht und habe da viele Restaurants ausprobiert und habe es einfach lieben gelernt und so viele tolle Sachen gesehen und dachte mir so, nee, das sind so schöne Erlebnisse, die man da seinen Gästen bereiten kann und das möchte ich dann hier auch in Neuzelle probieren, auf dem Dorf, auch wenn es eine Stadt ist. Genau, und deswegen habe ich die Entscheidung dann zusammen mit meinen Eltern getroffen und gesagt, ja, wenn, dann so.
Wenn, dann richtig.
Wenn, dann richtig, genau. Genau.
Es gibt im Süden und Osten Brandenburgs nicht so viele ambitionierte Restaurants wie euch. Also ich kenne die Speisenkammer in Burg im Spreewald, das Lou im Kavalierhaus in Cottbus, der Goldene Hahn in Finsterwalde. Das sind so drei Beispiele, die mir in den Kopf kommen. Wie sieht es bei dir aus, Lisa?
Ja, also neu aufgemacht oder neu aufmachen wird Herr Fenske in Neuruppin, wenn sie es dann endlich mit dem ganzen Behördenärger geschafft haben an der Seepromenade. Sonst im Norden von Brandenburg ist tatsächlich erst in Werder wieder was los. Also so Spitzengastronomie ist da nicht so. Was es gibt, sind ehemalige Spitzenköche hier wie den Rico, den wir da hatten, ja, vom Lokal. Ne?
Genau. Mhm. Was mir bei eurer Karte auffällt, auch im Vergleich zu denen, die mir so eingefallen sind, ist, dass ihr deutlich mehr Gemüse in den Vordergrund stellt. Ist gar nicht so gefragt bei den anderen, je nachdem, wenn ich da frage, zumindest soweit ich das mitkriege. Wir schreiben das Jahr 2025. Wie sehr ist es bei euren Gästen nachgefragt?
Das ist eine gute Frage. Ich sag mal, der Gemüseanteil grundsätzlich ist so weit über 60%. Vielleicht auch eher so 70%, ja. Jetzt geht es schon wieder.
Also ich hatte so 70, hatte ich gelesen, 70%.
Genau, so an die 70% ran, ja. Und da gibt es manchmal Gerichte, da ist das Fisch einfach nur, der macht es kompletter. Ne? Das würde locker als vegetarisches Gericht alleine durchgehen, ja. Und der Würsing ist jetzt auch so ein Ding, ja, ne? Das ist klar, das Reh ist geil, ne? Aber der Würsing ist halt irgendwie so mein Star auf der Teller, ne? Der wird halt nicht klassisch geschmort, der wird geschnitten, weich geknetet, der dann scharf angebraten mit reduzierter Sahne, warm gezogen, die Esskastanie, die parfümiert wurde mit Butter und Thymian und sowas alles, ne? Und noch mehr Schweinereien. Das ist dann halt einfach geil, ne? Und da flippen die Leute so aus, ja. Das ist.
Das heißt, ja. Es sagt keiner so, oh, ist ja zu viel Gemüse.
Nein, gar nicht.
Okay, weil das hätte ja sein können.
Ja. Also es gibt schon mal hier den einen oder anderen, der das schon anspricht, aber wir sehen uns ja auch als Botschafter, wie gesagt, ja. Und Gemüse kann ja so viel, also wenn ich bei Christian manchmal, also ich esse sehr, sehr gern Gemüsegerichte, aber bei Christian ist halt wirklich, da denke ich so, okay, wo hast du jetzt das Fleisch versteckt, weil es schmeckt halt einfach so, also so krass genial, dass man da wirklich auch aufs Fleisch oder auf den Fisch verzichten kann und manchen Gästen, die müssen wir ein bisschen überreden, aber wenn die das dann wirklich probiert haben, dann
die Steckrübe,
ja. Dann siehst du da auch glitzernde Augen irgendwie, ja. Und wow, wie habt ihr das gemacht? Weil die Soße dann einfach auch trotzdem, ja, ich weiß nicht, wie du es machst, das müsstest du vielleicht erklären, aber selbst ja, so eine Soße, so eine vegetarische, so dann so lecker ist.
Ne? Ja. Steckrübe, ja, das, ja. Das, genau. Aber das, ja, genau.
Wie machst du denn die Steckrübe?
ich koche die ganz gerne in so einen Sirup, ja, einen Zuckerrübensirup mit Apfelsaft und Essig. Mm. Und das ist das ganze Geheimnis der Steckrübe.
Ah, okay. Also das heißt, die kriegt Süße, die kriegt Säure.
Genau, und dann kann man sie braten, man kann sie räuchern, man kann sie pürieren, man kann dann wirklich alles damit machen. Ne? Das, ja. Und ja, das nächste Gericht, was mit Steckrübe kommt, ist ein Schweinebauch, der in einen Kräutersud eingelegt wurde. Dann gibt es eine Ponzo-Soße und ja, Pilztee. Und die drei Flüssigkeiten werden dann quasi die Soße für das Gericht hier. Und die Steckrübe kommt dann genauso daher als Steak hier. Dann gibt es was Geräuchertes, dann gibt es was Cremiges, ja. Und ja, was will der Mensch mehr, ne?
Das klingt das ist, richtig das, toll,
genau,
ja.
Das ist Steckrübe, ne? Das, ja. Aber das ist das, wo man dann sagt, okay, das, wow, ne? Das, ja.
Ich finde auch das Tolle an richtig guter, pflanzenbasierter Küche ist eigentlich, dass man nicht mehr dauernd nachdenkt, ah, wo ist denn das Fleisch, sondern das ist eben ein tolles Gericht, Punkt. Ja. Irgendwie, das finde ich eigentlich das Faszinierende dann daran. Ich habe einige fermentierte Komponenten auf eurer Speisekarte gefunden, wie die Salz-Zitronen oder das Kimchi. Macht ihr beides selbst? Und was fasziniert euch, oder vielleicht frage ich den Koch, an Fermentation?
Oh, ich kann Dinge haltbar machen, wenn sie auf dem Höhepunkt sind.
Mhm.
Na, und dann halt auch, das ist ja auch ein Reifestadium, was die Fermentation
festhält. Wenn, ja.
Festhält, mhm. Ja. Also erstmal auf dem Höhepunkt der Frische und der Vollmundigkeit, das ins Glas zu packen und dann halt wirklich nach einem halben Jahr zu sagen, okay, jetzt habe ich ein Gericht hier und so, jetzt brauche ich das hier, ne? Und dann,
ja. Konzentriert auch den Geschmack ein Stück, oder? Wenn du das lange liegen lässt. Jetzt.
Das wird besser, ne? Das lebt ja. Ne? Ich sage ja auch immer, das ist ein Kimchi, ist ein Lebewesen. Ne?
Das,
ja, ja.
Das stimmt.
Ja.
Außerdem steht da mehrmals Rauch, zum Beispiel bei Pastinake und Buchenpilz. Was raucht denn da auf dem Teller und wie geht denn das?
Das ist Buchenholz, das wird angebrannt, ja, zur Holzkohle verarbeitet und diese Holzkohle wird in Sahne gedippt, ja, und das ist die Sahne karamellisiert, ja, und dann wird mit der karamellisierten Sahne die Pastinake gekocht, ja, und zu einer Creme verarbeitet, ja. Das ist die rauchige Komponente.
Das Raucharoma, ne?
Ja.
Toll.
Wir hatten es ja gerade schon mal so ein bisschen das Thema, so ganz einfach ist es in der Gastronomie ja nicht, euphemistisch gesprochen, sagt der eine, sagt der andere. Die Wilde Klosterküche hat nicht jeden Tag geöffnet, auch in Anführungsstrichen nur abends. Tagsüber kann man bei euch Pizza essen. Übrigens sehr lustig mit einer Schere zum Schneiden, das fand ich sehr praktisch. Da muss man nicht immer mit diesen ewig stumpfen Messern rumhantieren. Kuchen habt ihr noch und dann habt ihr das Hotel natürlich mit den Frühstücksgästen. Sonntags bietet ihr Brunch. Das ist also weit mehr als nur ein Restaurant, weit mehr als nur ein Hotel. Und was mich interessieren würde, ist, geht es heute eigentlich gar nicht anders? Also auch mit der, kann man Spitzenküche nur so machen, um das zu, oder passte es bei euch einfach am besten so?
Also wir haben uns bewusst für eine 4-Tage-Woche entschieden, einfach um das Personal auch zu entlasten und das halt auch alles ein bisschen zu komprimieren. Wir fahren damit auch sehr gut. Es ist jetzt Sonntag geschlossen, Montag, Dienstag, also es sind ja auch mehr oder weniger Tage, wo jetzt keiner vielleicht extra nach Neuzelle fährt, um dort essen zu gehen. Genau, den Brunch, das war eine Überlegung, einfach um ja, Veranstaltungen zu machen, weil wir halt gerne auch Gastgeber sind und Menschen zusammenführen wollen. Und deswegen planen wir auch hin und wieder eine Veranstaltung. Ja, das ist so das, was ich dazu sagen kann.
Ja.
Absolut.
Na, ihr habt jetzt in den letzten Jahren eine Auszeichnung oder lobende Erwähnung nach der nächsten gesammelt. Wie wichtig ist das für euer Geschäft oder für die Auslastung auch?
Ich denke schon, ja, dass das mit dem grünen Stern einen deutlichen Schub nach oben gegeben hat. Ja, finde ich das jetzt, weiß nicht, so 20-25% mehr Gäste.
Okay, krass.
Und das ist schon wichtig irgendwo, ne, das, ja.
Wann sind so die Tage, wo man bei euch unbedingt reservieren müsste?
Wochenende, Freitag, Samstag, teilweise auch Mittwoch, Donnerstag, das ist so unterschiedlich, ne, das, ja. Unter der Woche kann man nie so sagen, gibt einen freien Tisch, mal ja, mal nicht, ja. Aber am Wochenende doch grundsätzlich reservieren ist immer besser.
Wir haben ja die, oder ich habe ja eingangs auch schon so ein paar von den Auszeichnungen aufgezählt. Ich habe auch gesagt, also das ist das, was mir so bekannt ist, dass der klassische Michelin-Stern noch so der Oscar unter den Kochauszeichnungen ist. Habt ihr eine Rangliste für euch, was so die Wertigkeit der Auszeichnung ist? Also sagen wir mal auch, was ökonomisch am meisten bringt, sprich Gäste?
Also für mich persönlich ist die größte Auszeichnung, in Anführungsstrichen Auszeichnung, tatsächlich das Gaston-Magazin gewesen. Also da haben wir gar keine Auszeichnung bekommen, aber das war 2018 und ich würde sagen, dass damit auch alles irgendwie ins Laufen kam, dass überhaupt Leute auf uns aufmerksam geworden sind. Ich erinnere mich, dass ich bei Eat Berlin war, das ist so ein Food-Festival, das kennt ihr bestimmt auch. Und ich war mit meiner Mama im Cookies essen, die haben ja auch einen Stern für vegetarische Küche und haben damals mit dem Seven Swans, veganes Sternerestaurant aus Frankfurt am Main zusammengekocht. Und ich war irgendwie kurz vor der Tür und habe so ein Gespräch mitbekommen von jemandem mit einer jungen Dame, die auch Anne hieß. Und habe mich dann irgendwie so dazugestellt und meine so, hey, ich heiße übrigens auch Anne und ich habe übrigens auch ein Restaurant. Und das war der Dr. Jörg Teuscher, mit dem ich damals quasi Kontakt aufgenommen hatte. Und er war so, hä, okay, wer bist du, was machst du? Ich so, ja, ich habe ein ganz tolles Restaurant in Neuzelle. Und er so, ist klar. Und hat sich dann auch direkt umgedreht. Und ich dachte so, ja gut, okay, war ein Versuch wert. Ja. Aber tatsächlich hat er ein paar Wochen später das Telefon geklingelt. Und er hat sich persönlich gemeldet, war dann bei uns vor Ort. Und dann haben wir eine Titelgeschichte bekommen im Gaston Genussmagazin damals. Die war auch, keine Ahnung, 5-6 Seiten lang. Der hat uns 2 Tage lang begleitet. Und ich glaube schon, dass das so quasi der Stein war, der alles ins Rollen gebracht hat. Deswegen auf persönlicher, emotionaler Ebene ist der Gaston-Beitrag für mich sehr, sehr wichtig gewesen und alles, was danach kam. Also es ist für mich alles wirklich auch gleichwertig, weil uns alles irgendwie immer mehr in die Werbepräsenz ja auch gebracht hat, uns mehr Gäste gebracht hat. Und deswegen bin ich stolz auf alles, was wir haben. Natürlich ist der grüne Michelin-Stern nochmal was ganz Besonderes, auch bei der Verleihung dabei gewesen zu sein. Bei den anderen Auszeichnungen gab es ja keine offizielle Verleihung. Da hat man halt die Information bekommen, so hey, ihr wurdet ausgezeichnet, aber dann die Einladung mit Christian zusammen zu bekommen, nach Frankfurt am Main zu fahren. Das war dann natürlich schon nochmal ein ganz krasses Highlight, wo ich auch schon direkt wieder Gänsehaut bekomme, weil es wirklich ein absoluter besonderer Moment für uns war.
Gibt es denn eine Auszeichnung, die euch noch fehlt? Wo er sagt, ja, das will ich jetzt noch, das will ich jetzt.
Christian?
Jetzt will ich den roten Euro haben.
Jetzt willst du den Oscar noch quasi.
Ich habe auch immer gedacht, dass das gar nicht machbar ist, ja, weil ich war mit Percy zu zweit nur noch und was soll ich sagen, wir haben einfach nur gekocht, und dann kam ein Feinschmecker, Gourmillon, was kam da noch alles, alles irgendwie gehalten oder verbessert, und denn damit hätte ich auch überhaupt nicht gerechnet, dass, wo Anna dann anrief und sagte so, hey, du hast eine Einladung, ich sag, für was denn, sitzt du? Ich sag, nein, ich sag, setz dich hin, dann halt irgendwann, wir fahren nach Frankfurt, was machen wir in Frankfurt, ich sag, echt jetzt, okay. Kann ich nicht glauben.
Aber in der Einladung steht noch nicht drin, was es ist.
Nein.
Ne? Also ihr wisst ja, wenn ihr eine Einladung bekommt, kriegt ihr eine Auszeichnung, richtig?
Ja. Nee, das wusste man nicht. Und es war ja dann auch so, dass wir den Bib Gourmand noch erhalten. Also wir haben natürlich uns gewünscht und dachten so, okay, das wäre mega krass, aber haben uns auch irgendwie direkt mit dem Gedanken verabschiedet. Und dann hat man ja, bevor die Sterneverleihung ist, kommt der Bib Gourmand raus, weil der nicht in den Schatten gestellt werden soll. Deswegen bringt Michelin den 2 Wochen oder so vorher raus.
2 Wochen vorher.
Und dann haben wir ja den Bib Gourmand bekommen und dann war für uns klar, okay, das ist jetzt die Auszeichnung. Also wahrscheinlich sind wir als neues Bib Gourmand Restaurant eingeladen, um halt da einfach dabei sein zu dürfen und die Wertschätzung zu erleben, die halt Köchen wiedergebracht wird. Also dass es dann noch eine Auszeichnung gibt, haben wir uns natürlich gewünscht, aber das haben wir überhaupt nicht gewusst. Also es war dann am Abend tatsächlich auch nochmal eine riesengroße Überraschung, da auf der großen Bühne zu stehen.
Also es gab auch eine kleine Aufregung im Verlag, kann ich dazu sagen, weil es gibt 2 Stunden bevor oder 3 Stunden bevor die Gala losgeht oder bevor alles feststeht, gibt es eine Pressemitteilung.
Ah.
So, und dann fingen sie hier aber an zu rotieren. Ne? Also, weil natürlich scannt man dann so durch, wer ist es denn? Ist da jemand bei? Und als es dann hieß, wilde Klosterküche hat was, dann es gab diverse Anrufe.
Nicht so oft, dass wir in Brandenburg. Genau.
Ja, vor allem in unserem Gebiet. Ne? Also ich meine, so mit Potsdam, Werder, das kennen wir ja schon, aber so bei uns hier in der Ecke, nö.
Ja, schon was Besonderes.
Ja, das war ein großer Moment auf jeden Fall. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Jetzt hast du, Christian, ja schon ganz viel erzählt, so über Gerichte. Anne, du hast gesagt, du bist ganz viel mit deinen Eltern auch essen gegangen. Was ist ein Gericht, ganz nach deinem Geschmack, wo dir das Herz aufgeht.
Okay, aber das ist jetzt tatsächlich der Kartoffelbrei mit Gurkensalat und Rührei.
Ja, na toll.
So ein Kindheitsessen ja. Von mir, was ich mir selber immer noch gern häufig zu Hause herstelle. Genau, also ich liebe total die Klassiker. Ich gehe auch super gerne in Gasthäuser essen. Ich war jetzt letztens im Grünen Baum. Dilo ist das, glaube ich, Ortsteil Dilo. Fand ich super gut. Die haben machen ihr Cordon Bleu selber. Ich liebe Cordon Bleu. Also genau, falls ihr mal gute Gasthausküche essen wollt, da fand ich es richtig, richtig stark. Also ich liebe sowas auch total, aber natürlich so einmal im halben Jahr gönne ich mir dann auch ein Sterne-Restaurant.
Das ist ja oft mit Kindheitserinnerungen verknüpft, was das Herzensessen ist. Hast du auch sowas, Christian?
Das ist schwierig. Ja. Es gibt einiges. Ja. Spinat zum Beispiel mag ich, Kartoffelbrei. Ja, so Spinat und Kartoffelbrei und Ei. Sowas ist. Oder.
Du weißt ja, was es morgen als Personalessen gibt. Vielleicht.
Ja. Was ist der perfekte Kartoffelbrei für dich?
Mit ganz viel Butter.
Wenn wir jetzt bei euch auf die Karte gucken, abends. Was muss ein Gericht, was muss ein Menü von euch können? Wie gestaltet ihr eure Menüs?
Die sind recht kräftig. Ne? Wir sind halt wirklich eine Küche, die von Anfang an, ja, es gibt eine Kartoffel mit einem Sauerteigbrot, ja, als erstes, was wirklich mit ordentlich Salz oben drauf kommt und Schnittlauch, ja, und eine Kelle brauner Butter. Und dann muss man das umrühren, ne? Dann geht es dann schon los. Das ist schon nicht geschmacksarm, ne? Da passiert schon was, ja, weißt du auch, wo es hingeht, ja, dann kommt das nächste, das wäre das Amuskel, das ist ein Pilz in dem Fall, das ist ein Steinpilz, ja, in Kombination mit einem Pilzpaté und einem gehobelten Pilz, ja, wo Trüffel und Salz nochmal mit um und also so ein Trüffelöl, besser gesagt, ja, da passiert schon richtig was und so geht's dann halt auch weiter, rote Beete, Pastinake, und da ist jetzt, ohne dass ich da jetzt mega viel Shishi mache, ne, das ist einfach so in der konzentriertesten Form, wie man kochen kann. Kein Wasser, ne, so einfach im Beutel, einen Ofen dämpfen oder direkt backen im Ofen, dass halt wirklich der Eigengeschmack konzentriert wird. Ja, ne, das ja. Oder in der Form der Fermentation, ja, ne. Denn bei der Pastinake, da ist ja die Pastinakencreme, eine konfierte Pastinake, die ofengegarte Pastinake, denn was gibt's denn da noch? Ja. Die Pastinaken Beurre Blanc, ne, da ist halt wirklich Pastinake pur. Ne, das ist.
Also Geschmack.
Ja.
Dasselbe Gemüse in verschiedenen Varianten.
Genau.
Voll auf die 12.
Genau, voll auf die 12. Ja.
Und wenn ihr neue Gerichte kreiert, wo nehmt ihr die Inspiration her? Also muss da jeder mal kosten oder wann darf was auf die Karte quasi?
Ach, das ist unterschiedlich, wenn was gut ist. Ne? Das muss auch nicht immer von mir kommen, ja. Mhm. Ja, kann es durchaus auf die Karte, es muss halt funktionieren, ne? Das ja, es muss schickbar sein, es muss machbar sein, wir haben halt keine 10 Köche, ne? So wie manche in anderer Laden, ja. Wir haben halt bloß aktuell 2 Hände, obwohl wir haben ja 2 dazu bekommen, ja, also 6 Hände.
Habt ihr dann so Küchenpartys mit Anne, wo die ihr probieren muss?
Es gibt und
ihr
sagt, ein Tasting, hey, das, ne? Das gibt, wenn das Menü steht.
Das ist eher Team-Meeting, das ist eher ein offizieller Begriff, wo wir dann auch mal ein paar Regeln wieder durchgehen, wie wir so am Gast agieren, worauf wir Wert legen. Das verbinden wir dann gerne mit dem Testessen zusammen. Christian erklärt dann genau, wie hat er was gemacht, wie sieht es aus, was hat er sich dabei gedacht, weil wir ja auch möchten, dass unsere also unser Service hat auch am Gast erklärt, so hey, jetzt nicht das, was man sieht, also nicht den Kürbis sieht man, deswegen sage ich, hallo, ihr habt Kürbis, sondern schon auch die Geschichte dahinter, die Christian mit dem Gericht verbindet oder die Küche mit dem Gericht verbindet. Aber es sind immer ganz schöne Momente und klar, da diskutieren wir mit Christian, was heißt diskutieren, tauschen uns positiv über gewisse Sachen aus, dann gibt es vielleicht hier und da auch nochmal eine Anpassung, vielleicht auch einfach mal nur einen Teller, so hey, wollen wir das nicht lieber auf dem Teller anrichten. Das ist dann so mein Designauge, was da vielleicht dann immer noch mit reinkommt. Aber ich glaube, das ist dann genau auch die richtige Kombination zwischen Christian und mir.
Das ist ja auch wichtig, ne? Weil man merkt ja erst dann, wenn man es zum ersten Mal kocht, ja, okay, wo sind die Schwächen? Ne?
Ja.
Im Kopf ist manchmal so ziemlich alles perfekt bis geil, ne? Aber wenn es dann auf dem Teller liegt, okay, ne, dann muss man noch mal ran. Ja, ne, das, ja.
Ja,
da fehlt eine kleine Säurespitze, da fehlt ein bisschen Karamell oder die Soße muss ein bisschen dicker gemacht werden. Ja, ne. Das sind so diese Kleinigkeiten, die man dann wirklich erst beim Testessen merkt. Ja. Und dann geht man halt nahezu perfekt in den Service rein am nächsten Tag, ja, und kann dann einfach abliefern.
Ja, mir hatte ein Spitzengastronom mal erzählt, es war alles perfekt. Alle im Team sagten, ja, total tolles Gericht, aber das lässt sich nicht essen. Also, wir wissen nicht, wie wir es greifen sollen. Und dann hat er eine andere Form gefunden. Und das, also deswegen frage ich, weil das ist, manchmal kommt man darauf nicht, dass, ja, das ist leider nicht essbar.
Genau, das muss halt funktionieren. Ne? Was bringt ein Gericht hier, wenn ich wenn ich das nicht verstehe, weil das irgendwie, weiß ich nicht, das kommt von Timbuktu, das kommt aus Spanien, das kommt von sonst da woher, ne? Das braucht kein Mensch. Ne? Das ist schon so diese Lokalität, ja, aber halt auch, das kann man ja auch so verunstalten, dass man auch das nicht mehr nachvollziehbar ist, und das will ich halt nicht. Das ist nicht meine Küche, ne? Das muss irgendwie ganz klar verständlich sein. Ich muss das Produkt kennen, auch der Gast muss es irgendwie kennen. Ja. Wenn eine Karotte ist, eine Karotte. Ne? Was man damit macht, das ist dann die Frage. Ne? Aber ja.
Wie lange dauert es eigentlich bei euch, bis eine Soße fertig ist, also richtig fertig gekocht ist?
5 Tage.
5 Tage? Ja. Also vom Schnibbeln wahrscheinlich viel Wurzelgemüse, rate ich jetzt einfach mal.
Vom Soßenansatz bis hin zum, also dieses Verfahren des Rüstens, das dauert ja schon 3 Stunden, ja, bis das alles dann im Topf ist, ja, und dann ausgekocht werden kann. Und der Prozess des Auskochens dauert 1,5 Tage. Und der Reduktionsprozess, der ist dann so 2,5 Tage, 3 Tage. Es muss ganz langsam reduzieren, die kocht sich von alleine klar, die Soße, und man muss es immer wieder abschäumen. Ja, da steckt ganz viel Liebe drin. Ja, ne? Und dann hat man halt auch wirklich einen exzellenten Geschmack, ja, wenn alles raus ist. Ja.
Ihr setzt ja sehr auf Regionalität. Wo kommt euer Gemüse her? Und ich habe auch gelesen, dass ihr das im Klostergarten anpflanzt. Wo ist denn der, wenn man da jetzt noch nie war? Also das wäre ja sehr regional, wenn das direkt gegenüber ist, oder?
Es gibt mehrere Gärten. Einer ist bei uns auf dem Hof. Ne, da kommen immer so kleine Sachen rein, die ich für mich brauche. Ja. So für ein Gericht, was länger läuft oder so. Kräuter, die ich regelmäßig brauche, kommen von oben. Ja. Denn halt der Klostergarten hat, ja, die bauen alles an, was ich möchte. Im Grunde genommen, das muss halt irgendwie alt sein, ne? So alte, ungekreuzte Sorten, ne? Die bauen nichts an, was irgendwie gekreuzt wurde, was nach nichts schmeckt, ja, ne? Das ist die Prämisse hier. Und dann setze ich mit denen einmal im Jahr zusammen, ne? Dann gibt es einen Anbauplan, ja. Und dann legt man fest, so das, ja, ne? So, alles hat eine Zeit, ja, ne? Und ja. Ja.
Man muss auch festhalten, dass man den Klostergarten als Besucher ja besichtigen kann.
Genau.
Und der sieht gigantisch aus.
Ja.
Ich war da im Sommer bei bestem Wetter und bin da durchspaziert und habe mir die ganzen Gemüse angeguckt. Das ist ja noch auf alt gemacht quasi, also die ganzen alten Gelände. Das sieht aus wie aus dem, was ist denn das, 17. bis 18. Jahrhundert, ein sehr strukturierter Garten, aber mit den wilden Sorten. Es ist was fürs Auge und dann offensichtlich auch sehr viel für den Magen.
Genau, die dürfen es halt nicht verkaufen, ne? Das ist halt ein Schaugarten, ja, und da irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist, ja, dass wir mit denen, ja,
ich weiß es auch nicht,
ich glaube, die sind auf uns zugekommen, ja, haben uns gefragt, Mensch, wie sieht's denn aus hier, wir würden gerne, wir wollen das nicht wegschmeißen, ne? Und da machen wir dann halt einmal im Jahr so eine Kooperation, ist eine Catering für das,
na, Gärtnerfrühstück war es,
fürs Gärtner, also, genau.
Genau,
na, so ein Fest
kommen da ganz ist, viele, ja, Gärtner aus, Deutschland zusammen, um halt diesen Klostergarten zu besichtigen. Und dann findet bei uns anschließend so mit 30, 40 Personen im Weingarten, wir haben ja auch so einen schönen Weingarten bei uns, in dem man im Sommer ganz toll relaxen kann, findet dann so ein kleines Dreigangmenü statt mit halt hauptsächlich den Komponenten aus dem Klostergarten.
Oh, das klingt nach einem echten Glücksfall in der Zusammenarbeit. Ja,
total, ja. Win-win.
Wir haben hier im Podcast auch darüber diskutiert, was Region eigentlich ist. 20 Kilometer im Umkreis 100 oder geht es gar nicht wirklich darum, sondern um gute Zutaten. Was bedeutet Region für euch?
Also was kauft ihr regional ein, was nicht?
Also Gemüse, Fisch und Fleisch, das bis auf den Kabeljau jetzt, ja, der ist von weiter her, ne, der hat's aber, da achten wir schon darauf, dass es ein Leinfang ist, ja, handfiletiert, dass nicht so ein Matschefilet dann zu uns kommt, ja. Aber alles andere ist tatsächlich wirklich aus der Region, ja, im Umkreis von 50 bis 100 Kilometer. Ja.
Was ist, also wir haben auch darüber diskutiert, was ist das Wichtige am Regionalen? Ist es die Herkunft der Zutaten? Ist es die Verarbeitung der Zutaten? Weil wir hatten auch schon die Frage, okay, wenn das jetzt eine Gurkenproduktion ist, eingelegte Gurken, die hier in Brandenburg ist, aber die Gurken kommen von was weiß ich woher, Gewürzgurken, ist das dann wirklich regional oder ist das nicht? Und dann war einer, der sagte, naja, die Wertschöpfung ist für mich dann regional und das ist für mich wichtig. Ihr kauft den Kaffee aus Cottbus, habe ich gesehen, aus der Rösterei dort. Die kann natürlich die Bohnen nicht aus dem Umkreis kaufen. Da geht es halt gar nicht. Was ist euer Schwerpunkt? Oder was ist da für euch extrem wichtig am Regionalen?
Alles geht halt nicht. Das ist auch das Salz, der Rohstoff dafür, der kommt nicht aus Deutschland. Ne? Das ist halt einfach so, alle Gewürze und dieses, also das funktioniert nicht regional. Ne? Aber Regionalität bedeutet für mich halt einfach, dass ich den lokalen Produzenten hier auch unterstütze, dass ich den namentlich kenne und der, dass ich da einfach auch hinfahren kann, wann ich möchte, wenn ich das Zeug brauche, ne? Und dann halt auch irgendwie dementsprechend kriege. Ne? Das ist ja. Ja, und in einer Frische, die ich woanders nicht habe. Und das ist halt, ja, und da weiß ich einfach, das Geld, klar, es ist vielleicht nicht immer das Günstigste, ne, aber das Geld bleibt bei denen, ja, ne, und der soll ja auch überleben können und dürfen. Ja.
Ich habe gelesen, dass ihr auch soziale Projekte unterstützt. Ich glaube, mit der Gärtnerei, also ein soziales Projekt. Mhm. Was steckt denn dahinter?
Das ist die Marktgärtnerei.
Genau, also Blue Box Brandenburg nennt sich das und das ist ein junges Pärchen, Marian und Lena heißen die beiden, die sind, ich weiß gar nicht, wann das passiert, ich glaube auch so zu Corona-Zeiten auf, also nach Leißnitz gezogen, Friedland, und haben dann einen kleinen Lerngarten betrieben, da geht es vor allem darum, also die haben auch einen Transporter organisiert und organisieren auf ihrem Vierseitenhof kulturelle Projekte für Kinder, die halt den Zugang auf dem Dorf ja nicht so easy haben zu kulturellen Projekten, und genau, dieser Lerngarten ist dann aber extrem gewachsen und mittlerweile macht der Marian ja auch sein eigenes Gartenprojekt da draus. Ja. Man kann Gemüsekisten ordern, die gehen mittlerweile bis nach Berlin, also das ist schon echt ein tolles Projekt, aber das mit den Kindern machen die immer noch parallel, also es ist wirklich eine schöne Symbiose, die beiden auf ihrem Hof da implementiert haben.
Definitiv, ja.
Ja, und sowas unterstützen wir natürlich super gern.
Absolut. Habe ich es richtig verstanden? Ein Bio-Siegel oder sonstige Sachen sind dann bei euch nicht so wichtig, wie ihr könnt den Bauern unterstützen.
Genau, ich kann halt wirklich gucken, wenn ich weiß, ja, okay, da wächst, oder ich sehe, da ist kein Unkraut, ja, dann weiß ich, was der macht. Ja, ne? Wenn ich sehe, dass da das Unkraut genauso fröhlich wächst, ja, wie das Gemüse, dann ist der Boden halt auch gesund, nicht gespritzt, kann gar nichts, ja, ne? Und dementsprechend, ja, brauche ich da auch kein Bio-Siegel.
Ja, es geht ja beim Regionalen auch nicht nur ums Einkaufen, zum Beispiel auch um Verwertung, oder also um Nachhaltigkeit. Wie viel nehmt ihr jetzt, also kauft ihr ganzes Rind oder nehmt ihr nur das Filet? Oder also du hast ja gesagt, du hast eine Fleischerausbildung und hast.
Na, Ausbildung wäre zu viel gesagt. Ich habe mir das angenommen. Ne? Ich war ein halbes Jahr da, bin da mitgelaufen und habe hier und da dann halt auch mit zerlegen dürfen. Man hat ganz oft andere Sachen machen müssen, ne? Aber das gehört halt auch dazu, ne? Das hier und der.
Gibt es ungewöhnliche Teile vom Tier, die du nimmst und andere eher nicht so? So Innereien oder so?
Zunge, Hirn.
Hirn mag ich jetzt nicht so. Aber Hirn kriegt man auch gar nicht, ne?
Ja, gut, das ist klar.
Weil gerade beim Kalb oder beim Rind ist verboten, ja, ne?
Ja. Naja.
Nee, aber Rind ist ein ganzes, ist zu viel für die Küche. Ich glaube, das Schwerste, was wir in der Küche hatten, war 380 Kilo.
Oh, ist aber auch schon ein ganz schönes
da
Stück.
Da war aber überall hing Fleisch. Ne? Das
ganze besonderes Kühlzelle Erlebnis für mich.
Wie wichtig ist diese Sache mit der Regionalität, mit der ihr ja auch werbt, eigentlich für eure Gäste? Sprechen die euch drauf an? Habt ihr das Gefühl? Ja,
ja. Gut. Ja, die fragen da schon nach. Ja, ne? Manchmal ist dann auch so, kommt die Frage, hey, aber der Kabeljau ist jetzt wirklich eine Ausnahme, weil einfach ja gute Fischer, die man sich auch leisten kann. Ne?
Naja, Fisch in Brandenburg ist eh
Süßwasserfisch. Wir haben viele Seen, ja, aber den einen Fischer, den es noch gäbe, ne, der hat auch Endverbraucherpreise, wo ich dann sage, da kann ich auch kein Geld mehr mit verdienen. Am Ende des Tages sind wir ein wirtschaftliches Unternehmen, mhm, ja, ne, und ich muss halt irgendwie gucken, ja, dass das passt, ja, ne, und ich kann keinen Fisch für XY einkaufen, weil das rechnet sich dann einfach nicht mehr. Ne?
Wie wichtig sind denn da die Netzwerke? Also was, die Klostergarten habe ich jetzt schon mitgekriegt, aber gibt es noch mehr so, wo ihr sagt, oh, das ist ein wichtiges Netzwerk für euch?
Und das wird ja auch immer mehr. Ne? Das baut sich ja auch aus von ganz alleine. Ne? Die Jäger sind dazu gekommen dieses Jahr. Wir haben seit dem Juni ein Wild auf der Karte, ne? Und das läuft mega. Ne? Das, ich kriege jede Woche
aus dem Neuzeller Stiftswald.
Genau, von unserem Stiftswald, ja. Und da ist halt auch so, kommt denn das wirklich von hier? Ja, ja, das kommt wirklich von hier. Ne? Das ist letzte Woche noch gelaufen. Oder vor 2 Wochen. Das hängt ja eine Woche bei denen. Aber das ist den Gästen schon wichtig. Ja, ne? Und die fragen halt auch wirklich nach. Ja, ne? Und ich sage, hier wird das keine Werbefloskel mehr, uns wird das gelebt. Ja, ne? Das ist, und das spürt, ja, das spürt der Gast halt auch irgendwie. Ne? Das ist ja.
Ja, und auch die Region, also wenn ich also an diesen Sommer zurückdenke, was ich auch total schön fand, dass immer mehr Neuzeller oder auch aus Eisenhüttenstadt, die einen kleinen Garten betreiben, dann auf einmal mit einem Berg Tomaten bei uns im Restaurant standen oder einen Apfelbaum haben und sagen, ich bringe euch die Äpfel rum. Oder dieser Rosmarin-Aperitif, den wir gerade haben, da erinnere ich mich auch an einen lieben Nachbarn aus Neuzelle, der mit so einem riesen Busch Rosmarin einfach ankam und meinte so, ich kann damit nichts machen, habt ihr eine Idee? Ja, okay, wir machen Aperitif des Monats draus. Also das ist halt auch total schön, dass mittlerweile wirklich auch einfach Gäste oder liebe Nachbarn zu uns kommen und uns ihre Produkte bringen und sagen, hey, mach doch bitte was da draus. Also das ist schon auch echt schön.
Das ist ja toll, das kenne ich so
nicht. Ja.
So, was wir ja total gerne immer noch fragen, weil wir es rausfinden möchten, wir haben auch noch keine Antwort, wenn ihr an Brandenburg denkt, gastronomisch, welche Geschmäcker habt ihr im Mund bzw. im Kopf? Wie schmeckt für euch Brandenburg?
Bodenständig, in erster Linie.
Also ihr habt eine kräftige Soße mit Wurzelgemüsenbasis, braune Soße mit Roulade, ich rate jetzt.
Also ich denke direkt so an Quappenkartoffeln. Ich denke irgendwie total viel an Kartoffelgerichte. Also das ist auch das, was mich so begleitet hat in meiner Kindheit. Ja. Ich denke da so an erdige Geschmäcker. Ja.
Ja, also der hat so bodenständig, so Eintöpfe auch. Ja. Meine Mama hat früher sehr viel Eintöpfe gekocht. Ja. Wenn sie arbeiten musste, dann Eintopf geht immer. Ne? Und ja.
Oder andersrum gefragt, gibt es ein Gericht, was auf keiner Gasthauskarte in Brandenburg fehlen sollte?
Ah, ich denke immer irgendwie an das Schnitzel, ne? Aber wir sind ja zum Glück.
Naja, Gasthaus ist ja jetzt, na, ich meine, also. Ja.
Oder Restaurant? Ja. Also was Restaurant, brandenburgisch.
Was Brandenburgisches, wenn du sagst, du gehst auch gerne irgendwo hin, wo es ein Cordon Bleu gibt, das ist ja schon Gasthaus. Gibt es ein Gericht oder so eine Richtung, die gar nicht fehlen sollte? Schnitzel oder?
Also bei mir ist es tatsächlich auch die Rinderroulade mit Klößen und Rotkraut, weil das ist so das, worüber ich mich immer sehr freue, wenn ich das auf der Karte lese. Und wie gesagt, ich esse gar nicht so gern Fleisch, aber wenn da eine Rinderroulade draufsteht, dann bestelle ich mir die meisten schon. Und durch die Nähe zum Spreewald ist bei mir auch irgendwie Quarkenkartoffeln trotzdem nach wie vor irgendwie so ein Klassiker der zumindest hier regionalen Brandenburger Küche.
Sehr sogar, ne? Das ist ja, ich kenne das auch von meiner Oma, ne? Von meinen Eltern, ja.
Und wir hatten es ja auch schon auf der Karte.
Ja.
Man sollte es gar nicht meinen, aber wir sind am Ende dieses Podcasts. Nicht am Ende der Diskussion, die könnten wir jetzt noch weiterführen, aber ich glaube, wir haben jetzt so viele Fragen gestellt und ihr habt so viel erzählt und das klang so toll. Wir sollten hier einen Schnitt machen. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid, Anne und Christian von der Wilden Klosterküche,
gerne.
Unseren Podcast Brandenburg, lass uns über Essen reden. Und wir haben heute richtig viel über Essen geredet und das hat richtig Spaß gemacht. Wenn ihr, die ihr zuhört, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da, wo immer ihr uns hört. Das macht es dann anderen leichter, unseren Podcast zu finden.
Und wenn ihr Anmerkungen oder Wünsche habt, dann schreibt uns an food@mods.de. Vielleicht kennt ihr ja Gastwirte oder Köchinnen oder Landwirte, die wir mal ins Studio einladen sollen. Dann schreibt uns auch das gerne.
So, und wenn ihr mehr über die wilde Klosterküche erfahren wollt, dann schaut auch gerne mal in unsere Shownotes. Da verlinken wir euch den Artikel über das Restaurant. Es sind derer schon mehrere bei uns erschienen. Und wenn ihr mehr von uns lesen wollt, also von Lisa und mir und von der ganzen Foodie-Redaktion, dann abonniert gerne unseren Newsletter. Das geht kostenlos über mods.de und lr.de. Der erscheint alle 2 Wochen und heißt Guten Appetit Brandenburg. So, und Lisa, sollen wir uns noch vielleicht doch noch ein kleines Glas holen?
Na, ich hole jetzt doch mal 2 Gläser.
Alles klar. Für den Gin.